Kunstradio. Radiokunst. Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben.
Ein Sohn! Ein schöner Sohn!
Aha, 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 aha.
Der Vater prüft den langen Bart. Die Kinder sind heute gut in Fahrt.
Du bekommst einen Janker.
Ich will auch einen Janker.
Papa, was ist das, ein Janker?
Ein Rock stramm, so wie die Soldaten.
Mir auch einen.
Ich will auch wie ein Soldat sein.
Schießen.
Nun seid doch schon.
Essen.
In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel »Fünf Mann Menschen« von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, das die Geburtsstunde des sogenannten »Neuen Hörspiels« markiert und deshalb längst in die Literaturgeschichte und in die Geschichte der Radiokunst eingegangen ist.
Mit »Fünf Mann Menschen« beginnt eine neue Ära, das Hörspiel der Zukunft,
schrieb Ende der 60er Jahre sogar Springers »Welt«. Um den wichtigen Beitrag der Friederike Mayröcker zur Entwicklung neuer Radioformen geht es im heutigen Kunstradio, zu dem Sie
Fritz Ostermeier
und Heidi Grundmann begrüßen. Dieses Kunstradio ist Teil 2 des heutigen Mayröcker-Abends auf Österreich 1. Und im zweiten Teil des Kunstradios wiederum haben wir als besondere Spezialität einen neuen, bisher unveröffentlichten Radiotext von Friederike Mayröcker für Sie vorbereitet.
Fünf Mann Menschen. Dass die neue Ära einer Radiokunst oder eines Hörspiels einleitete, das fälschlicherweise bis heute immer wieder als experimentell eingestuft wird, obwohl es gleich zu seinem Beginn einen reifen Höhepunkt erreicht hat, der bis hin zur Sampling-Technik selbst die technischen Innovationen der 80er Jahre vorweggenommen hat. Fünfmal Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker wurde 1968 vom Südwestfunk produziert und im November 68 zum ersten Mal ausgestrahlt. Und zwar in einer Sendung gleich zweimal, zuerst ohne und dann mit didaktischer Einführung. Dies war damals umso leichter, als das Jandl-Mayröckersche Werk die für ein Hörspiel ungewöhnliche kurze Dauer von nur 14 Minuten erreichte.
Im April 1969 erhielt Fünf Mann Menschen den renommierten und begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden und wurde daraufhin von den meisten Rundfunkanstalten der ARD, dem Deutschlandfunk und von RIAS Berlin ausgestrahlt. In der Begründung der Jury hieß es:
Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, die als Repräsentanten experimenteller Lyrik bekannt geworden sind, haben zusammen mit dem Regisseur Peter Michel Ladiges zum ersten Mal im Hörspiel die Möglichkeiten konkreter Poesie beispielhaft eingesetzt. Sie zeigen exemplarische Sprach- und Handlungsvorgänge, in denen der zur Norm programmierte menschliche Lebenslauf nicht abgebildet, sondern evoziert wird. Dabei nutzen und meistern sie die Möglichkeiten der Stereophonie. Die Sprache ist für die Autoren Material, mit dem sie spielen und zugleich eine unmissverständliche Mitteilung machen, die unsere Zeit ebenso betrifft wie trifft.
Der deutsche Literaturwissenschaftler und Hörspielexperte Professor Klaus Ramm beschreibt die Situation, in die das neue Hörspiel 1968 hineinplatzte.
Als Enzensberger und andere Autoren zu gleicher Zeit eifrig das Sterbeglöcklein der Literatur läuteten, hatten Autoren wie Ludwig Harig, Franz Mohn, Gerhard Rühm, Paul Pörtner, Krivet, damals auch noch Peter Handke und eben Mayröcker und Jandl schon begonnen, literarische und ästhetische Autonomie nicht als la pour la, sondern als gesellschaftlich produktive Kategorie begreifend, das Hörspiel zur zeitweise lebendigsten und interessantesten literarischen Gattung überhaupt zu machen. Während die angeblich fortschrittlichen Literaten hämisch den Tod der Literatur feierten, stellte Helmut Heißenbüttel dem Hörspiel ein Horoskop, das auf die sich verändernde gesellschaftliche Situation nicht nur inhaltlich, sondern vor allem methodisch reagierte und zu Kritik, Tabuverletzung, Schock, ebenso wie zu Laut- und Geräuschpoesie, zu Gebrauchsliteratur ebenso wie zu hochformalisierter Poesie in gänzlich neuen Spielformen herausforderte.
Fairerweise muss man in einer ORF-Sendung zugeben, dass das neue Hörspiel zwar sehr stark von österreichischen Autoren getragen und entwickelt worden ist, die Realisierung der Stücke aber in bundesdeutschen Rundfunkstudios stattfand. Den Anstoß zu Fünf-Mann-Menschen etwa gab Hans-Jörg Schmidhenner vom Bayerischen Rundfunk. Der Ernst Jandl aus Begeisterung über eine Sendung von Jandl-Gedichten der BBC aufforderte, ein Hörspiel zu schreiben. Jandl kam der Einladung nach, gemeinsam mit Friederike Mayröcker.
Eines Tages, in der zweiten Hälfte des Jahres 1967, lag ein Umschlag auf dem Tisch. Inhalt: Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Fünf-Mann-Menschen, Stereo-Hörspiel. Was ich las, war etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte, aber auch etwas völlig Neues, das sich von allem unterschied, was bisher als Rundfunktext unter der Bezeichnung Hörspiel vorgelegt worden war. Das Manuskript umfasste 16 spärlich gefüllte Seiten. Seite 1, Personenverzeichnis, 31 Darsteller. Die vermutliche Sendedauer, 10 Minuten. Im Bayerischen Rundfunk wurde das Manuskript bei der Programmgestaltung verworfen. Das Urteil, was da vorgelegt worden sei, wäre nicht mehr als der Ulk für einen Kommerzabend von Studenten. Nach der Lektüre von Fünf-Mann-Menschen beschloss man in Baden-Baden, wahrscheinlich ein einmaliger Vorgang in der deutschen Rundfunkgeschichte, die Versuchsinszenierung einiger Szenen. Wenige Wochen später trafen sich in Baden-Baden 3 Regisseure, ein Komponist, mehrere Toningenieure, die Redakteure der Hörspielabteilung des Südwestfunks und ich als geladener Gast und saßen einen Tag lang im Studio und experimentierten im wahrsten Sinne des Wortes. Es stellte sich heraus, dass alles von den Autoren genauestens durchdacht und kalkuliert worden war. Die Inszenierung von Fünf-Mann-Menschen beanspruchte 14 Tage.
In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen.
Au! Oh, ich war's nicht, der Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, der Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, Herr Lehrer.
Nach Fünf-Mann-Menschen haben Ernst Jandl und Friederike Mayröcker noch 2 weitere Hörspiele gemeinsam erarbeitet. Klaus Ramm.
In ihrer berauschenden Menschheitskomödie Der Gigant bringen sie 1969 nicht nur die Techniken der konkreten Dichtung mit aggressivem Witz und unbändigem Spaß ins Spiel, sondern dazu noch ein anderes wesentliches Element, auf das der Blick während der kulturellen Aufbruchssituation um 1968 frei wurde: Popkultur und Comic, während beide die Spaltung von 1970 selbst als ein nicht-religiöses Mysterienspiel, ausgeführt mit den Mitteln der konkreten Poesie, bezeichnen. In den 26 Blättern der Partitur werden auch die Einflüsse der Konzeptart sichtbar. Der gesamte gesprochene Hörspieltext steht nämlich nur auf einem einzigen der 26 Blätter.
Während Ernst Jandl bis zu einem Hörspiel-to-end-all-Hörspiels vordrang, verfolgte Friederike Mayröcker einen ganz anderen, nicht minder radikalen Radioweg.
Die strahlende Schönheit ihrer poetischen Intensität wird zunehmend eisiger, die winzigen Erfahrungssplitter immer schmerzhafter, das Kontinuum der Vereinzelung der Sprachpartikel immer verstörender. Während um 1970 die Wörter, Erinnerungsbögen, Bruchstücke von Gedankenflügen ihrer Hörspiele eine eher fragile, poetische Kraft entfalten.
In jüngster Zeit liegen den Radiowerken der Mayröcker Prosatexte zugrunde. So war etwa das vom WDR produzierte Hörspiel Die Umarmung nach Picasso eigentlich ein Prosatext.
Das Wort verfolgt mich seit Tagen. Der Rüpelplatz. Amputierte Menschheit. Den wilden Jesushimmel gesehen. Verschiedene Schmetterlingsköpfe. Und so weiter. Kommen Sie näher. Treten Sie näher. Sie werden dann alles besser erkennen können.
Das ernst und gröbste Werk oder Werk. Es scheint plötzlich nachzugeben und abzugehen und sich abzulösen von mir. So grob dann alle Zusammenhänge. So grob dann alles, was ich Ihnen tue. Mit Ihnen tue, was ich Ihnen getan habe, gesagt habe. Dieses Ungenügen im Umgang, diese Unzulänglichkeiten, Ungleichzeitigkeiten, Unbefriedigtheiten im Umgang mit Ihnen. Widersprüchlichen Spiegelreflexe, wie man zu sagen pflegt.
Die Knospen unzeitig im September. Irgendein schwarzes Loch. Am bresthaften, dürr gewordenen Kastanienbaum. Stamm sehr schmächtig.
Irgendetwas, ein schwarzes Loch. Sie sagten es eben. Kanon? Unser wechselseitiger Kanon vielleicht. Tut sich auf. Da hängt ihm, dem Grünspan-Gott, der halboffene Gürtel herunter. Ein bärtiger Windstoß, also er blickt in den eigenen Bart hinein. Und an seinem Bart herunter. Schwalbengeschwänzter Frack, Vatermörder etc.
Nach der Ausstrahlung der Umarmung nach Picasso 1986 im ORF führte Bodo Hell mit Friederike Mayröcker ein Gespräch, in dem die Schriftstellerin sagte:
Ich schreibe eigentlich ganz wenige Hörspiele, das heißt, ich habe schon einige Hörspiele gemacht. Und ich habe mich ja vom Hörspielschreiben sehr, sehr abgesetzt. Ich habe von 71 an bis 73 ungefähr und dann noch einmal Ende der 70er Jahre Hörspiele gemacht und habe mir dann gedacht, also jetzt schreibe ich lange kein Hörspiel. Darum war ich selbst so verwundert, dass aus diesem Prosa-Text, der zuerst da war, mit dem gleichen Titel, dann plötzlich ein Hörspiel werden musste.
Die Umarmung nach Picasso wurde von Gisela Stein und Bruno Ganz gesprochen. Und so kam Bodo Hell wie von selbst auf die Stimmen großer Schauspieler zu sprechen und fragte Friederike Mayröcker dann nach ihrem Verhältnis zu ihrer eigenen Stimme.
Also das, was man üblicherweise als Schauspielerstimmen bezeichnet, das kann einem schon sehr peinlich werden. Es gibt natürlich die großen Stimmen, die berühren mich schon sehr.
Kannst du deine eigene Stimme hören?
Ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ich mag meine eigene Stimme überhaupt nicht. Ich erschaure davor.
Bodo Hell, selbst Autor radiophoner Werke, bei denen er aber die eigene Stimme einsetzt, ist besonders hellhörig für eine gewisse poetische Aufgeladenheit, mit der Schauspieler gerne die nicht unbeträchtlichen Schwierigkeiten mayröckerischer Texte überspielen.
Ja, es passiert natürlich Schauspielern, Sprechern, die nicht so vertraut sind mit meiner Arbeitsweise. Das hängt mit dem ganzen Collage-System zusammen, das ich ja noch in einer gewissen Form immer noch weiterführe und wo Dinge hereinschießen in den Text. Und wenn man das dann besonders hervorhebt oder das dann als sozusagen poetische Stellen hervorhebt, ist das ganz falsch.
Es gibt Beispiele von Überzuckerung deiner Texte. Ich denke vor allem an Der Tod und das Mädchen. Da gibt es eine Realisation, die also genau in diese Falle hineinstürzt, die du aufrichtest, weil du sozusagen nicht strikt vorschreibst, was getan werden muss. Andererseits ist dann in der Druckfassung deiner Hörspiele oft wirklich eine ganz genaue Regieanweisung zu finden. Warum machst du das nicht gleich vorher?
Bei manchen Hörspielen drängt sich das auf, dass man eine Regieanweisung gibt. Und bei manchen Hörspielen lässt man das absichtlich im Schwebezustand. Das ist auch der Grund, warum ich bei ganz wenigen meiner Hörspiele selbst Regie geführt habe, praktisch nur bei zweien, weil ich absichtlich es in Schwebe halten will, wie, vorausgesetzt es ist ein Regisseur, den ich anerkenne und der eben gut ist, weil ich selbst dann neugierig bin, was bei der Produktion herauskommt.
Und hier noch die Abschlussfrage aus dem Gespräch, das Bodo Hell mit Friederike Mayröcker geführt hat.
Kann die Frau dem Mann die Welt erklären?
Oder erklärt sie ihm nur die Kunst?
Empfindung an Laura heißt der genaue Titel dieses Mozart-Liedes. Und auf dieses Lied bezieht sich auch der zweite Teil des Titels von Friederike Mayröckers neuestem Text, Variantenverzeichnis oder Abendempfindung an Laura. Dieser Text wurde ursprünglich für ein Portfolio mit Texten und Fotos von Friederike Mayröcker sowie Widmungsarbeiten zahlreicher Autoren und bildender Künstler geschrieben, das Anfang nächsten Jahres in der Edition Octopus Okeanos Presse erscheinen wird.
Das Variantenverzeichnis mit der Variante Abendempfindung an Laura bezieht sich auf Friederike Mayröckers letztes Buch Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. So ist die Laura, die im Variantenverzeichnis vorkommt, eine Weiterführung der Figur der Rosa aus diesem Buch. Der Samuel im neuen Text eine Variante des Ohrenbeichtvaters. Im Variantenverzeichnis gibt es übrigens im Gegensatz zu dem aus einem Satz bestehenden 350 Seiten langen Buch wieder Punkte.
Friederike Mayröcker hat uns eine gekürzte Fassung des Variantenverzeichnisses für eine Radioversion zur Verfügung gestellt. Schlüsselstelle für diese Version ist die Textstelle »Einzelne Stücke, aus denen sich das Ganze insgeheim zusammensetzt«.
Das Variantenverzeichnis wurde zum Hören in 6 verschiedene Stränge aufgeteilt, denen wiederum verschiedene Positionen im stereophonen Raum sowie ein jeweils anderer akustischer Hallraum zukommen. Um allzu poetische Aufgeladenheit zu vermeiden, wurden dazu vorfabrizierte, computergespeicherte Hallräume verwendet.
Den Sätzen, die aus der Arbeit Friederike Mayröckers an »Mein Herz, mein Zimmer, mein Name« stammen und die sozusagen die Textstellen darstellen, zu denen Varianten aufgezeichnet werden, wurde das Lied »Abendempfindung« an Laura unterlegt. Die Variantentexte selbst werden von einer Spur mit Geräuschen begleitet, die entweder in den Varianten oder im Buch »Mein Herz, mein Zimmer, mein Name« anklingen.
Hören Sie nun also als echte Premiere mit der zum Teil veränderten Stimme von Gabriele Buch Variantenverzeichnis oder Abendempfindung an Laura von Friederike Mayröcker.
Das ist so ein Gedanke. Das ist so ein Lorbeer. Versatzstückchen. Ich habe ein Buch gelesen, aber ich habe nichts behalten davon. Ich habe in einem Buch gelesen, aber ich habe nichts behalten können, weil ich ununterbrochen auf etwas Acht haben wollte, nämlich lauschen wollte, auf ungewöhnliche, schöne, aufreizende Stellen innerhalb des Textes, auf Wendungen, einzelne Wörter, die Zündkraft besitzen, die mich entzünden, etwas in mir entzücken. Wenn man mich fragt, haben Sie dieses Buch gelesen, weiß ich nicht, was ich antworten soll. Ja. Ich habe es gelesen, aber ich habe nichts behalten können davon, weil ich nicht dem Verlauf der Erzählung habe folgen wollen, sondern nur Acht haben wollte darauf, wie erzählt wird. Also auf einzelne Stücke, aus denen sich das Ganze insgeheim zusammensetzt und so weiter. Ich war auf der Jagd nach jenen funkelnden Einzelteilen, auf der Jagd nach jenen leuchtenden Splittern, die einem den Atem rauben. Und ich heimste sie ein, in der Hoffnung, ja, in der Zuversicht, Sie könnten mir etwas bringen. Sie könnten mir für meine Schreibarbeit hilfreich sein und so weiter. Also aus diesem Buch las ich ihm vor. Langsam, sehr schwebend, schwappend. Oder ich weiß es nicht, wie ich vorlese. Umkleidezimmer oder verirrte Gaststätten, Grabstätten. Wir wollen den neuen Stil, rief er. Wir wollen nicht mehr die Fülle. Wir wollen die Leere. Sie dürfen nicht mehr synthetisch arbeiten, sondern analytisch, rief er halb zürnend in seiner so langen Tollheit. Es ist nicht zu übersehen, dass das Schreiben in gesellschaftsfreier Form ziemlich narzisstisch ist. Oder ein Huschen über die Ohren, nicht wahr? In dieser Herbststube sirrt plötzlich etwas. Lenkt mich ab. Erste Stubenfliege vermutlich. Sie haben ja, sage ich zu Samuel, dieses wunderbare Sprechfantasieren, welches ich so überaus bewundere an Ihnen und vor dem ich stets nur verstummen kann, denn Sie sprechen dann in Poesie. Verehrung der wunderbaren Zunge etc. Während ich selbst mich auf schlüpfrig hüpfenden Pfaden zu einem immer aufs Neue zu fixierenden Stil emporgemüht, geschrieben, gerungen habe, nicht wahr? Vorträge, Chöre, Pausen, wie man sagt, ein wenig leichthin. Über die Maßen berührt, beeindruckt bin ich gewesen. Doch bedrückte mich auch, was sie mir schrieben, sage ich zu ihm, wo ich mir doch schon so etwas wie hoffnungsvolle Zufriedenheit aufgebaut hatte, was die Lesbarkeit meiner Texte angeht. Aber sie stellten mir gerade das Gegenteil wieder vor Augen, was mich ganz fassungslos machte und ganz verdrießlich. Dann schwand jedoch diese Bedrücktheit bald wieder, angesichts ihrer so scharfen und durchdringenden, nachdenklichen Sicht auf mein Werk. Nämlich ein aufklappbares Ereignis, Traum. Wir sind oben, um das Ding anzubeten, Waldorchester. Freilich ist es mir schmeichelhaft gewesen, rief er, als einer ihrer Anreger Erwähnung gefunden zu haben. Für mich persönlich Erinnerungen an die Lektüreumstände ihrer anderen Werke, rief er. Aber vor allem diese nicht ganz leicht zu fassende, mich zutiefst berührende Trauer. Die Seiten 98 bis 99 sind imstande, mich vom Kopf auf die Füße zu stellen, beziehungsweise vor den Abgrund. Dieser Ton betrifft mich eher als so manches erklärt nihilistische Buch. Das Bild von Francis Bacon, die Kreuzigung, da bin ich nicht ganz sicher. Eine ältliche Signalfarbe, rot, wankend abermals über die Straße. Ich habe einen Brief geschrieben. Aber als er zu Ende geschrieben war, habe ich bedauert, dass er zu Ende geschrieben war. Es ist manchmal schrecklich, einen Brief zu Ende geschrieben zu haben. Wie wenn eine Hand, an der man sich noch halten hat können, plötzlich loslässt, nicht wahr? Das Wort und die Verzückung seien der Wahrheit beste Deuter. Abends trinke ich aus einem Friedhofsglas, das ich einst von einem verwahrlosten Grab auf einem Waldfriedhof an mich genommen hatte. Und in der Gärtnerin die roten Blumen, Jardinière, war das ein Segen, weil wir dann zu seinem Grab im 10. Todesjahr, letzter Spazieruntergang, liebliche Lämmersprache. Ich weiß nicht im Traum, dass ich träume. Ich weiß im Wachzustand immer, dass ich nicht träume. Zuweilen möchte ich mich im Träumen vergewissern, dass es nur Traum ist, was meist nicht gelingt. Ich ziehe verschiedene Beweisgründe heran, dass es sich diesmal nur um einen Wachzustand handeln kann, weil doch ein Tässchen Tee mit schnellem Liebesquellen, Sträuße von Minze inmitten. Österreich ist entflohen. In Neapel, sage ich, wenn man auf den Zug nach Sorrent wartet, Circum Vesuviana, füttern Kinder mit Brotkrumen die kleinen grauen Mäuse, die zwischen den Schienen umherspringen. Der Hund ist in Wirklichkeit, sollten Sie singen hören, singt mit präparierter Stimme Tom Waits. Der Mond abnehmend, über den Felsen dunkelblaues, langes Frühlingskleid, echt österreichisch mit Blumen, diese Gewürze. Ich habe ins nasse Gras geschrieben mit meinen Fingern. Der Wind hat ins glänzende, nasse Gras geschrieben, nicht wahr? Ich habe mit meinen Fingern in den Sand der Sandkiste geschrieben, als ich mich suhlte mit kleinen Hunden. Ein Lied wird gesummt. Die ganze Stadt summt ein Lied. Das ist die Fliege in meinem Zimmer. Ich habe geschrieben mit weißer Kreide auf den Asphalt der Straße, auf die asphaltierten Wege des Parks, als ich ein Kind war. Ich habe gezeichnet einen Tempel mit weißer Kreide, Himmel und Hölle.
Sie sollten ganz anders schreiben, ruft Samuel. Sie sollten sich nicht so verzehren beim Schreiben. Aber Sie hängen wie früher an dieser Sache.
Jetzt ist die Zeit der Gnade, sage ich. Ich verstehe es ja selbst nicht. Habe ein Buch geschrieben. 2 Jahre hindurch habe ich an einem Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, welches man nicht nacherzählen kann. Nicht, weil es keinen Erzählverlauf hätte, oh nein, ganz im Gegenteil. Es hat sogar besonders Figuren und Namen. Und es hat etwas wie ein zugespitztes Ende, wie es das vorher noch nie gegeben hat bei einem Buch von mir. Und so weiter. Nun ja, wenn man Tränen hat, ozeanische Lust. Supplementäre Töne. Plötzlich alles erstarrt im kleinen dampfenden Zimmer. Als hielte man einen Film an. Dann in diesem kalten Sommer kam eine Nacht. Mit Blitz und Donner bei helleren Filmeinstellungen. Ich gehe in diesen Film, weil ich mich nicht erinnere, dass ich diesen Film vor Jahren schon gesehen hatte. Du gehst in diesen Film, sage ich mir, weil du glaubst, diesen Film nie vorher gesehen zu haben. Beim ersten Auftauchen des schönen Knaben weißt du, du hast den Film schon früher einmal gesehen. Milch und Blut, sein Gesicht. Du erinnerst dich nicht an die Handlung, sage ich mir, überhaupt nicht. Aber du erinnerst dich an die Bilder. Milch und Blut. Die spiegelnden braunen Augen des Knaben. Das Flockentreiben. Du kannst dich nicht erinnern an die Handlung des Films, aber an den Ablauf der Bilder. Du weißt, welche Bilder diesem und jenem Bild folgen werden. Die Bilder kommen herauf, kommen wieder entgegen. Man begegnet den alten Bildern. Man begegnet den alten Eindrücken, den alten Gefühlen. Man reagiert in ähnlicher Weise auf diesen Film wie damals. Beim ersten Mal vor mehreren Jahren. Sie schwimmen auf dich zu. Sie stürzen wie tote Schwäne die zarten Baumfarben. Ich habe mich wiedererkannt in diesem Film, nach so vielen Jahren. Die Kindheit geschürzt, die Maleraugen des Kindes, ein gewisses Kräftespiel wird dafür verantwortlich gemacht. Und wie der vorüberflitzende Knabe beim Laufen die Fersen gegen die Hinterbacken trommelt, abermals Bienenkönig. Und bei versiegeltem Munde, Bienenschnee, da ging ich in einen Baum, da blitzten die Bilder auf, kniefrei mit gelber Ananasfrucht büschelt das Mädchen in Schwarz, nicht zu enträtseln, die Tränen flossen mir. Ein Taubengurren, ein Büschel Musiker, Bunch of Musicians, ein resistentes Herz, die lange Stimme, ein Gesang. Dann goss der Kellner gleichzeitig aus 2 Wasserflaschen in unsere nebeneinander stehenden Gläser. Ich erwartete, er würde daneben gießen. Sonntags, bin zugestirnt worden. Traum. Sie haben mir zu einer Verwirklichung im Äther verholfen. Musste mir selber das Schreiben vorlesen, das Langgeschriebene. Mein Sozius tot und ins Kuckucksnest, wo man manisch wird. Ich lese mehrere Bücher durcheinander, also gleichzeitig. Sie liegen auf dem Lehnstuhl neben dem Bett, welcher mir als Nachttischchen dient. Ich lese hier ein paar Zeilen, dort ein paar Zeilen. Ich lese hier ein paar Seiten, dort ein paar Seiten. Und manchmal weiß ich nicht mehr, in welchem Buch ich eigentlich lese. Ja, ich vergesse manchmal sogar den Titel des Buches, in welchem ich gerade gelesen habe. Wenn jemand mich fragt, welche Bücher lesen Sie eigentlich durcheinander oder wie viele Bücher lesen Sie eigentlich gleichzeitig und was ist das Ergebnis einer solch zersplitterten Lektüre, weiß ich meist keine Antwort. Ich habe Schwierigkeiten, die Titel der 4 oder 5 Bücher zu behalten, in welchen ich abwechselnd lese. Und meist bin ich außerstande zu sagen, in welchem Buch ich diese erstaunlichen, mich berauschenden Textstellen vorgefunden habe. Also aus welchem Buch ich diese erstaunlichen, mich berauschenden Textstellen exzerpiert habe. So geht es immer fort. Ähnlich ergeht es mir, sobald ich beginne, aus einlangenden Briefen zu exzerpieren. Die Briefe der Freunde werden kopiert oder diese erstaunlichen, mich berauschenden Stellen mit einem Farbstift hervorgehoben. So fällt alles in sich zusammen. Ich weiß dann nicht mehr, welche Textstellen welchen Briefen entnommen wurden. Also welche Textstellen sich den Briefen welcher Freunde verdanken. Sie mögen mir alle vergeben. Zum Beispiel, der Tod beschäftigt mich. Ich arrangiere mich mit dem Gedanken, soweit das überhaupt geht. Und nach mehreren Jahren Erleuchtung des Herzens und so weiter. Ach, dem Panischen nur zeitweilig entronnen, schwer beladen ein Kahn in der Straße. Und hinter der Tür, einem Wandspiegel gegenüber, stand Laura und blickte mich an. Nämlich sie blickte in mein bloßes Gesicht, ohne dass ich sie sehen konnte. Sie sah im Wandspiegel neben der Tür, während ich eintrat, mein ungeschütztes, bloßes Gesicht. Sie stand so, dass sie meine Gesichtszüge ablesen konnte, noch ehe ich ihr gegenüberstand, also noch ehe ich meine Gesichtszüge für sie entspannen oder besänftigen hätte können. Und sie stand ein wenig vorgebeugt, mit bunter Schürze, und lächelte mir in großer Liebe zu, als ob ihr im kleinen Wandspiegel gegenüber soeben die geheimsten Regungen meines Herzens enthüllt worden wären. Ich liebte sie in diesen Augenblicken, fiel ihr um den Hals und weinte lange. Ich schreibe wieder ein kleines Wetter. Ich durchschreite zurzeit immer wieder einen Lernprozess und merke, wie schwer es mir fällt und wie sich meine Natur gebärdet, wenn es darum geht, in eine andere Welt, die ich noch nicht kenne, einzudringen. Ein Achselzucken, die felsenhaft kalten Morgentage, Amselbaum fiepend, und sie sitzen als rote Rose auf einer Bank, sage ich Samuel, während im nächtlichen Garten weiß schimmernder Flocks, dessen Duften solch Nerventraum Karamellrose, Zitronenmelisse bei kühlem Wetter zur Mittagszeit geerntet, im Schatten getrocknet, der Hafer ist schon geschnitten, die Stoppelfelder leuchten schmutzig gelb, die weißgelben Sommeräpfel sind reif, sage ich Samuel. Mondverkleidung oder als Lilliput. Illumination. Ich lasse Luft an die Sätze, wenn ich Wiederholungen anbringe. Dann stehen sie steif wie gestärkt. Ein weißer, gestärkter Hemdkragen, Krause. Ein weißer, luftgeschlagener Schaumwickel. Ein weißer, schaumgeschlagener Luftwickel. Ich schlage Luft in das Zeug. Wiederhole meine Sätze. Mache sie sichtbarer so. Stärker, gestärkter. Ein unleserlicher Brief, mit der Hand geschrieben. Eine Wirrnis. Ein unleserlicher Brief ist eine Sorge. Ein unleserlicher Brief. Was für eine Sorge. Ich hätte den Brief gerne gelesen. Ich hätte den Brief gerne entziffert. Was für eine Vergeblichkeit, was für eine Verschwendung ist solch ein Brief. Eine Verlockung ins Nirgends, ins Leere, ins Vergebliche. Lockung, der ich nicht folgen kann, weil ich das mich Lockende nicht zu entschlüsseln vermag. Was für eine Sorge, was für ein Verlust. Ach, so verdursten müssen angesichts dieser Quelle. Ein solcher Schatz der Gerechtigkeit, was für eine Qual, ihn nicht heben zu können. Kopf eines Kapuzineräffchens platzt im Seifenwasser des Waschbeckens. Ich habe ein Buch geschrieben. 2 Jahre lang habe ich an einem Buch geschrieben. An dem ist mein Herz gehangen, mit allen Fäden. Ich habe ein Buch geschrieben. Aber damit sei es nicht getan, sagt Samuel. Supplementäre Töne, die schnaubende Stubenfliege. Es müsse nun auch vollends zum Leben erweckt werden.
Wie es das werden könne, frage ich ihn.
Durch den Leser, antwortet Samuel. Das ist so etwas wie eine heilige Handlung. Das ist so etwas wie eine endgültige Erlösung, dass es heraustreten kann aus seiner Umschließung, Umfriedung der beiden Buchdeckel, nicht wahr? Dass es heraus kann und ins freie Bewusstsein dessen, der das Buch liest, lesen will. Und um dort weiterzuleben, erst wirklich zu leben, in diesem anderen freien Bewusstseinswesen, in mehreren anderen freien Bewusstseinswesen, so wird es mehrere, ja zahlreiche Leben bekommen. Ebenso viele, als ihm Leser geschenkt werden werden. Ebenso viele, als es Leser geben wird für dieses Buch.
Das Buch ist geschrieben worden von mir. Das Buch hat es erlitten, geschrieben worden zu sein. Jetzt liegt es verschlossen vor seinem Leser. Wartet darauf, gelesen zu werden. Erst wenn sein Leser es öffnet und darin liest, von Wort zu Wort, von Zeile zu Zeile, von Seite zu Seite und bis ans Ende, wird etwas geschehen. Dann wird etwas wie die Vollendung, Erlösung dieses Buches geschehen. Durch jeden Leser immer aufs Neue. Und je mehr Leser es zu Ende lesen werden, desto mehr Vollendungen, Erlösungen wird es erfahren. Nämlich, dass es seine Erlösung, Bestimmung erfahre.
Aber ja, Jacere Ejakulat, Urschleim. Aber ja, Zellophan auf dem Fußboden neben dem Bett. Jacere, herausgeschleuderter Hirn- oder Nasenschleim auf dem Fußboden neben dem Bett. Jetzt am Morgen, aber ja, Zellophan-Galerte. Glänzend, gleißend im Morgenstrahl und Geruch nach Puppenschamhaar.
Tulpenraserei, einander verpfauen. Während ich ihr, Laura, vorlese aus diesem, meinem neuen Buch, an welchem ich 2 Jahre lang geschrieben habe, während ich ihr vorlese, stockend und langsam, sehr schwankend und schwappend oder ich weiß nicht, wie ich vorlese, ist sie mir auf der Spur. Laura ist mir auf der Spur. Sie will dahinter kommen. Ich kann mich plötzlich nicht ablösen von meinem Text. Ich lese plötzlich meinen Text als private Beichte meiner lebenslangen Verfehlungen. Sie folgt nicht meinem Leserhythmus. Sie folgt nicht meiner Erregung. Sie lauscht auf etwas anderes. Sie möchte es wissen. Sie ist mir auf der Spur. Sie sucht meine Augen, sucht meinen Blick, die geheftet sind, der geheftet ist auf die Zeilen vor mir. Sie fragt, an wen hast du bei dieser und jener Person gedacht? Wer ist Modell gestanden für? Und während ich sie anblicke, sie mich anblickt, während mein Blick auf ihren ungetrübten Blick trifft, während also unsere Blicke einander berühren, eine Berührung so schmerzlich nah wie aneinander gepresste Handpalmen, denke ich, sie ist mir auf der Spur. Sie ist darauf aus, alles zu erfahren, das Rätsel zu lösen. Und dann ertappe ich mich, dass ich während des Lesens den Text leicht abzuändern suche, dass ich sprachliche Marotten ausschalte, weil ich mich plötzlich schäme dafür vor ihr, vor ihrem ungetrübten Blick, vor ihrem Spiegel, den sie mir hinhält. Augenspiegel. Manchmal die Hand wie ein Säckel, darin aufzufangen. Traum der Unterkommode. Der Sprung aus dem Buch und dem Bild heraus. Ich hielt dann den Kopf gesenkt über dem Buch. Ich hob dann den Kopf aus dem Buch heraus, um sie anzublicken, um mich anzublicken in ihrem Spiegel. Wie töricht lächelnd erblicke ich mich im Spiegel indessen. Sie mustert mich mit unbefangenem, prüfendem Blick. Während ich zu ihr sage, wie um mich zu verteidigen, ich habe auf den fahrenden Zug gerade noch aufspringen können. Motto meines Lebens und so weiter. Die kleinen Stauden, Stunden, Stundenbuch, abstrakte Pantoffel, sagt Laura. Es fordert den Leser heraus, absatzlos, ohne Punkt.
Das Tiefblau des Eisenhuts in ihren Augen.
Während ich abermals, versteckt unter Blättern, Schreibblättern, mit wilder Hingebung aus den Angeln gehoben, eine düstere Besessenheit, Ausbruch von Raserei, rufe ich, der zuckende Zeiger. Meine Lebensbescheinigung, dieses Schreiben. Ungeheure Lebensbeschleunigung, wie im Fieberwahn. Und schon gehen hinter der Stirn alle Sterne auf, himmelweit. Seither schwebt in meinem Kopf etwas wie eine Wolke. Immer zu leicht,
oder dass die Einsamkeiten größer werden. Das hängt zusammen.
Das größte Geheimnis des Lebens offenbart sich uns erst in der Todesstunde. Im Geflimmer der Wasserblumen, im krausen Gebüsch, dann der geblätterte, verblätterte Winkel, um uns die Augen angenehm zu blenden.
Narrkatzen, Gebirgswurzel, wir fahren und fiebern.
Solch Seelenbuch. Dann fließt der Regen in zylindrischen, auch pyramidenförmigen Schächten nieder, oder dass sich nichts ereignet, außer dass ein dürres Blatt vom Baum fällt.
Natur ist nur darauf aus, die Art zu erhalten, sagt Samuel. Aber Erhaltung der Art ist nicht Erhaltung des Individuums. Das kann nur der Mensch.
Die felsenhaft, die kalten Morgentage, Amselbaum fiepend und abgegrast Kopf, der Landschaftsengel, sage ich, das ist in der Wolke ein weißer, mumienhafter Reiter auf einem weißen Pferd, wenn meine Augen umherschweifen, dann verrostete Egge in einem Schneefeld.
Diese von schönem Wahn durchschossenen Wirklichkeiten.
Der Knabe, dunkelhäutig, fremdländisch, hinter den Eltern hüpfend, im Anschlag, hineinballernd in sie, verdammte Kinderkanone, herbstabendlich, eine Straße hinunterhüpfend im Rücken der Eltern und schwingend seine Ohrenschirmmütze, Hölderlin halb umschlungen im Traum.
Ich hatte im Traum eine Lüge gesprochen. Das schmerzte mich wie im Wachen. Das offene Fenster reichte mir bis an die Hüfte. Ich betete im Traum, mich nicht hinausschwingen zu müssen, in die schreckliche Tiefe darunter.
Rumi auf dem Divan. Einer fragt, was ist der Nutzen des Wortes? Rumi antwortet, der Nutzen des Wortes ist der, dass es dein Verlangen weckt und dich erregt. Nicht, dass durch das Wort Erfüllung zu finden wäre. Wäre es so, bedürfte es unserer Anstrengungen und Mühen nicht. Vielmehr ist das Wort solcher Art, als würdest du in der Ferne etwas Schimmerndes sehen und du gehst ihm nach, um seine Umrisse zu erkennen.
Zum Schluss hatte ich eine Stunde bei Rumi gelesen, nachts, als ich nicht Schlaf finden konnte, fühlte mich dann voll Zuversicht und Erleuchtung, ging nicht zu Bett
oder in einem Baum oder an einem Kasten gelehnt, auf dem Fußboden hockend. In solch langer Kette gegenseitiger Abhängigkeiten, sage ich, in die Lenden gestoßen.
Hier ist Kastanienfall. Die Seesirenen klingen verdammt herbstlich auch. Die Versuche werden verbindlich. Senffarbene Sessel im Park, das war im Blumengarten mein unvergleichliches Leben. Und sah dem Mond zu in der Stille der Nacht und wie er ähnlich verschwand.
Sie hörten Variantenverzeichnis oder Abendempfindung an Laura von Friederike Mayröcker. Es sprach Gabriele Buch. Aufnahme und Schnitt Silvia Svoboda und Ingenieur Alfred Zavrell.
Im nächsten Kunstradio, heute in einer Woche, wieder um 22.15 Uhr, geht es um Sampling, und zwar um einige theoretische Aspekte dieser Technik samt praktischen Beispielen für gesampelte Radiokunst.